Kunst im Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
Ich habe 35 Jahre meines Lebens auf dem Pferd verbracht. Ich hatte einen Zirkus und ich war eine begeisterte Reiterin. Und erst wie ich aufgehört habe und in Wien war und irgendwie mich noch bewerben wollte bei der Hofreitschule, ob ich nicht wenigstens den Mist rausräumen darf oder so, da habe ich gemerkt, dass das Pferd in mich eingebaut ist. Es ist einfach eingebaut. Das Körperschema von dem Pferd war gut verankert in mir drin. Also ich war einfach Pferd geworden.
Elisabeth von Samsonows Gedanken mögen manche verwundern. Das Fundament dafür sind ihr philosophisches, theologisches, feministisches und ökologisches Wissen.
Und ich glaube ehrlich gesagt, dass ich, und das klingt jetzt sehr verrückt, aber etwas sage, was sehr viele Leute kennen. Also gute Reiter kennen das, dass man eben eigentlich ein Pferd wird und sozusagen seinen Muskeln dieses Pferd hat.
Elisabeth von Samsonow hat viele Talente und nutzt sie auch. So wurde aus der ehemaligen Direktorin eines Kleinzirkus eine Philosophin, Theologin, Feministin, Bildhauerin, Malerin, Performancekünstlerin, Landwirtin und Weinbäuerin. Das Werkzeug für ihre zahlreichen Projekte ist ihr Studium der Philosophie und Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, ihre Besuche an der Akademie der Bildenden Künste ebenfalls in München bei Eduardo Paolozzi und Daniel Spöri, ihre Ausbildung zur Flötistin und ihre sprühende Fantasie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Kunst im Gespräch in Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Elisabeth von Samsonow. Wir beginnen in Ihrem Atelier in Wien, das wir durch einen kleinen, blühenden, rosenumrankten Garten betreten. Dort fällt mir ein Pferd mit Brüsten und einem Mikrofon in der Hand auf. Elisabeth von Samsonow hat es gemalt.
Das ist halt ein sprechendes Pferd, das bin dann ich, das ist dann das sprechende Pferd als Philosophieprofessorin oder sowas oder Vortragende auf einem Kongress oder so. Man sieht mich als Phänotyp, aber in Wahrheit steht da ein Pferd, ein sprechendes Pferd. Der nächste Sprung wäre dann eigentlich der Baum gewesen. Also als ich dann Bildhauerin wurde, habe ich dann gemerkt, dass ich ständig mit Bäumen zu tun habe, mit dem Körper dieser Bäume. Und ich wusste natürlich schon ganz genau, wie die Faser läuft, wie der gestanden ist, wie der Metabolismus war, wo die Wetterseite war. Ich wusste genau, wo ich reinschlagen muss. Das klingt ja so ein bisschen brutal, die Bildhauerei. Aber ich wollte eigentlich diese Bäume auch, also denen so ein neues Leben geben, aber wie lächerlich, weil sie haben mir auch ein neues Leben gegeben, weil ich wurde auch immer mehr eine Pflanze. Und ich dachte mir, ja gut, also dann ist das nächste Stadium mit der Pflanze, ist schon ganz gut, eine Pflanze zu werden, weil dann hat man vielleicht Zugang zu dieser unglaublich überlegenen Technologie der Photosynthese. Das wäre das, was wir brauchen würden. Das ist sehr, sehr wichtig.
Was ist das?
Das ist die Fähigkeit, Licht so zu verdauen, dass man einen Körper draus baut.
Ich werde eine Pflanze. Dieser Satz von Elisabeth von Samsonow zeigt ihre alles umfassende und alles mit einbeziehende Art zu denken und zu leben. Da versteht es sich fast von selbst, dass sie auch mit dem Holz zu arbeiten begann, Skulpturen aus den Bäumen herausschlug.
Ich bin eigentlich Malerin gewesen, also von meiner Ausbildung her bin ich Malerin.
Das war in München.
Genau. Also es gab in unserem Kunstverein AK 68 Wasserburg am Inn gab es zwei Bildhauerinnen, die Luise Stomps und die Lidi von Littwitz, die waren also bedeutend älter als ich, die waren, als ich 30 war, waren die schon 70 oder 80, aber die waren Bildhauerinnen. Und dann fiel bei uns in der Nähe mit diesem Sturm, Vivian hieß der, eine riesige alte Linde um. Da war eine Kapelle daneben, das war wirklich so ein monumentaler Denkmalsbaum, so ein ganz wichtiger Baum, der war 1000 Jahre alt. Und wir sind dann alle hingefahren, um diesen Baum zu betrauern. Also die Leute fuhren extra hin, um sozusagen sich in diese Schockwelle dieses umgefallenen Baumes zu begeben und den mit zu betrauern. Und dann sagte aber der Bauer zu mir, ja, was mache ich jetzt mit dem? Und dann habe ich gesagt, ja, ich kaufe ihn, weil ich kenne zwei Bildhauerinnen. Und dann habe ich den gekauft. Der hat, glaube ich, 400 Mark gekostet oder so, der ganze Baum damals. Und dann hat der mir, weil den konnte man gar nicht aufladen, so groß war, der hat den mit der Kette, mit einem riesigen Caterpillar zu meinem Hof geschleppt, wo die Straße noch wochenlang markiert war von dieser abgeriebenen Rinde. Und dann lag der da, ganze Hof war voll, keiner konnte mehr rein mit diesem riesen Baum. Und dann kam eben die Lidi von Littwitz und die Luise Stomps und die bekamen dann alle einen Baum. Und wie die dann abfuhr mit dem Baum, hat es mich so gestochen in meinem Herz. Und dann habe ich gesagt, nein, ich gebe jetzt nichts mehr her. Ich kaufe mir jetzt selber Werkzeuge und ich werde jetzt eine Bildhauerin. Und dann habe ich, glaube ich, die ersten 10 Jahre 200 Skulpturen aus diesem Baum gemacht.
Sind die noch irgendwo zu sehen? Sind die verkauft?
Ja, also die meisten sind verkauft, weil die gab es natürlich in allen Größen. Und aus dem ganz großen unteren Stamm habe ich zum Beispiel eine Skulptur gemacht. Die hat dann jemand gekauft. Die ersten zwei hat dann auch jemand gekauft. Der dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Stock wurden dann immer kleiner und immer mehr. Da habe ich auch noch was, da habe ich noch was. Und das Lustige ist, dass dieses Holz so schwer ist, dass selbst wenn die Skulptur relativ klein ist, kann man die kaum schleppen. Weil das ist so langsam gewachsen. Und das ist so ein guter Baum gewesen. Und mich freut das irgendwie so, weil ich habe dann immer gedacht, der Baum lebt jetzt so in dieser unglaublich lustigen, kasperltheaterhaften Figurengruppen weiter.
Ganz in der Nähe vom Wohn- und Atelierort in Wien wohnt der Künstler Erwin Worm. Nachbarn sind sie auch im Weinviertel, dort, wo Elisabeth von Samsonow mit vielen Interessenten das 4 Hektar große Land der Göttinnen gekauft hat. Gibt es mit Erwin Worm eine künstlerische Gesprächsbasis?
Also ich fühle mich sehr verbunden mit Erwin Worm, also auch mit seinem plastischen Ansatz, der mir sehr gefällt und sehr einleuchtend vorkommt, weil er ist wirklich ein richtiger Plastiker. Also er hat tatsächlich erfasst, wie verrückt es ist, ein Körper in der Welt zu sein. Und wie er eigentlich eher über diese Fehler, Deformationen und diese Adjektive, wie zum Beispiel Kleidung und so weiter, auszulesen ist. Das ist ja seine ganz, ganz große Stärke. Also die Deformation, also wie zum Beispiel Fat Car oder sowas, also die ganzen fetten Sachen.
Die Essiggurkeln.
Die Essiggurkeln. Und er hat eigentlich so ein präödipales Repertoire, finde ich. Das hat mir natürlich gefallen, weil das würde ich jetzt für mich auch reklamieren, weil ich ein präödipales Repertoire habe, so aus dem Umkreis der Mama, der guten Mama, die sozusagen die erste Plastikerin ist, weil sie ja diese Figuren macht, die wir dann sind. Also diese Wärmflasche vom Erwin, die Mama heißt. Also diese ganzen Sachen, auch so infantile Erinnerungen mittragen. Das finde ich jetzt irgendwie ganz toll. Also in meinem Fall habe ich natürlich versucht, das irgendwie so aufs Mädchen so ein bisschen zu konzentrieren. Bisschen ist gut. Volle Kanne konzentriere ich so aufs Mädchen. Weil mir hat es mal so gefallen, wie die Psychoanalyse einfach da solche Sätze rausschiebt, wie Melanie Klein zum Beispiel, das kleine Mädchen, sozusagen das Gefühl haben, dass sie voller Kinder stecken. Und da dachte ich mir, siehst du, das ist eigentlich eine Beschreibung einer Künstlerin, oder? Ja, also ich stecke irgendwie voller kleiner Kinder und das sind die Werke oder sowas. Gut, da muss jetzt nicht mit dem Werk so zeremoniös wieder werden, dass jeder sagen, haben wir den altmodischen Werkbegriff. Aber nachdem ich ja einen magischen Werkbegriff habe, ist es irgendwie nicht so falsch, so zu denken. Und diese Erweiterung, die dann irgendwie dieses Mädchen machen würde, dass er voller Kinder steckt, dass es nämlich mit der Puppe spielt, das ist eigentlich mein Skulpturbegriff. Das sind lauter Püppchen. Meine Puppen, das ist auf dem Kredit meiner eigenen Beseeltheit leben.
Was bedeutet der Begriff Magie in Ihrem Werk?
Also Magie ist eigentlich ein ganz philosophischer Begriff. Also ich habe ja die Magieschriften von Giordano Bruno übersetzt als erste. Und das ist ja immer so lustig, weil es gibt wahrscheinlich keinen Autor der Hochrenaissance, der nicht eine Magieschrift verfasst hat, der mal eine Magieschrift verfasst. Und die sind dann immer so in den hinteren Regalmetern von diesen gesammelten Werken und meistens so in die Ecke gedrängt worden, weil man hat eher so die intellektuellen Facetten, die anschlussfähiger waren, sagen wir, philosophischen Begriffen der 90er Jahre, sage ich jetzt mal 80er, 90er, die ich ja studiert habe, ausgelesen und die Magieschriften so unter den Tisch gekehrt. Also ich habe natürlich eine wahnsinnige Vorliebe für Sachen, die unter den Tisch gekehrt sind und habe die dann also als erstes hervorgeholt und habe die interpretiert. Und ich muss feststellen, dass zum Beispiel Giordano Bruno ist eigentlich ein Kulturwissenschaftler, wenn er die Magieschriften schreibt. Agrippa von Nettesheim ist ein Kompilator allen dessen, was als Magie tradiert wurde in seinen magischen Schriften. Theophras Bombast von Hohenheim ebenso. Also sie sind eigentlich alle dann die Alchemisten mit ihren Magieschriften. Das sind extrem synkretistische Versuche, unterschiedliche Sprachen für Dinge zu finden, die man als relevant für so etwas wie Ontologie, das ist ja die zentrale Wissenschaft in der Philosophie, setzen kann. Also für mich ist Magie ein Versuch, sozusagen die Seinsstapel. Es gibt ja wahnsinnig viele Dinge, die so aufeinander stehen, also in einem Sein irgendwie so das ganze Sein bilden. Und wenn sie alle so aufeinander sind und richtig sitzen, dann muss man sehr viel wissen. Man muss sehr viel über Ähnlichkeiten wissen, man muss über Zuneigungen, Abneigungen, Dynamiken etwas wissen. Also das ist eigentlich alles Magie. Das heißt, die Magie funktioniert sozusagen als eine Art von Evidenzmoment innerhalb einer Bewegung in der Erde oder auf der Erde, je nachdem, wie man sich fühlt. Ich fühle mich ja eher in der Erde. Also insofern ist für mich die Magie eines der anspruchsvollsten philosophischen Konzepte überhaupt.
Elisabeth von Samsonow hat nicht nur Philosophie, sondern auch Theologie studiert. Wahrscheinlich auch, weil sie als kleines Mädchen oder als junges Mädchen, als 10-Jährige Papst werden wollte. Warum wollten Sie Papst werden?
Also ich bin als Kind aufgewachsen in einer Zeit, in der die lateinische Messe an der Tagesordnung war und die Bayern, das ist jetzt demnächst wieder so weit, dass man ein von Leichnamsfest haben würde. Und die Bayern, also in meinem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, konnten ein von Leichnam feiern. Das ließ keine Wünsche übrig. Es war so fantastisch. Also das hat sicher dazu geführt, dass mich das sehr angezogen hat, weil das waren diese besonderen Momente, das Feierliche, die Musik, der Weihrauch, diese Kleider und das alles, das Unverständliche, das Lateinische, weil das damals ja noch offiziöse Sprache war, hat mir sehr gut gefallen. Und ich hatte natürlich als zweite Tochter in einem Haushalt mit 4 Töchtern, wo man sich nichts sehnlicher gewünscht hat, also einen Sohn, hatte ich ganz schnell irgendwie so einen Spürsinn entwickelt dafür, was man müsste machen, um sozusagen die Spitzenereignisse der männlichen Welt sich zu erobern. Und das war mir dann relativ schnell klar, dass es um diese maximalen Erkenntnisformen oder Praxisformen geht. Also entweder Dogmatik, Theologie. Also wirklich Theologie in dem Sinne, dass es hier um Programme geht, mit deren Hilfe sozusagen ganze Massen programmiert werden, also sozusagen auf einen Glauben eingeschworen. Das ist eine Kunst, nicht wahr? Das hat mir sehr gefallen. Oder dann eben das Liturgische, dass das Magische an der ganzen Sache ist. Also mich hat dann erstmal die Dogmatik beschäftigt in meinem Theologiestudium. Man dachte, wir werden eine super tolle Dogmatikerin werden. Hatten wir auch einen guten Professor damals in München. Und dann bin ich aber Liturgiewissenschaftlerin geworden und habe mich spezialisiert auf Segensformeln. Also mein Rigorosum habe ich also abgehandelt über Segensformeln des späten Mittelalters und des Barock. Also in diesen dicken Büchern steht dann drin, was man alles segnen kann. Man kann nämlich eigentlich alles segnen. Gesegnet wurde unglaublich viel, eigentlich alles. Weil mit Hilfe der Segnerei, das war die Idee der Benediktion, kann man den Riss in der Schöpfung wieder zusprechen, also mit einem magischen Spruch heilen. Das hat mir natürlich wahnsinnig gut gefallen. Was ich vorstellen kann, also ich hatte auf jeden Fall einen magischen Begriff der Liturgie, heißt ja auch irgendwie mit Hilfe von geeigneten Maßnahmen etwas erzwingen. Also das Urgein ist ja drinnen, das wichtige Wort. Also da geht es dann eigentlich, wie wahrscheinlich jeder sieht, nahtlos in meine Performancekunst hinein. Oder es geht auch in etwas hinein, das mir eigentlich erst in jüngerer Zeit noch mal bewusst geworden ist, dass ich eigentlich einen magischen Kunstbegriff habe. Also man kann so einen formalistischen Kunstbegriff haben, man kann aber auch einen magischen Kunstbegriff haben. Man kann einen Kunstbegriff haben, der liturgisch ist. Also dass man mit Hilfe von Kunst sozusagen die Dinge ordnet oder den Seinsstapel, der irgendwie so aus der Balance geraten ist, wieder ordentlich aufrichtet. Das ist eigentlich so meine Idee der Kunst. Also eigentlich würden sich diese Fäden, die ich da damals als Kind so präpotent versucht habe zu ergreifen, schon irgendwie weitergesponnen haben in meiner Praxis oder in meinem Denken. Also Päpstin bin ich ja dann keine geworden, das war dann irgendwie auch klar. Ich hatte ja auch ganz früh dann so diesen Prozess wegen Blasphemie, der mich eigentlich nicht so sehr erschreckt hat, wie er mich beleidigt hat, weil das war ja ein Riesenmissverständnis. Ja, ich war ja eigentlich die erzkatholischste aller Katholiken weit und breit und das misszuverstehen als Blasphemie hat mich unglaublich beleidigt. Da wollte ich natürlich mit dem Verein nichts mehr zu tun haben, das ist ganz klar. Was aber auch ganz gut war, weil dann konnte ich also viel freier zu diesem Bruch nochmal anschauen, der ja auch für den Feminismus so wichtig war. Also sozusagen die Verteidigung des Magieprivilegs durch die Kirche die dann eben zu den Hexenverbrennungen geführt hat, zur Löschung dieses Wissens, das die Hexen hatten. Ich sage jetzt mal Hexen, ja. Ich sage jetzt mal alles, was es an Wissen gegeben hat, das weiblich konnotiert war. Die Zauberei, die Heilerei und alle diese Dinge. Ich meine, das ist ein Riesentrauma für die weibliche Geschichte. Also sozusagen an dieser Grenze bewege ich mich eigentlich andauernd.
Wie war der Sprung von dieser patriarchalen Wissenswelt der Theologie hin zum Matriarchat?
Ich habe mir dann überlegt, man müsste doch, wenn man jetzt Feministin ist, also sich nicht nur begnügen damit, dass man gewisse Reparaturmaßnahmen einfordert, politisch, das finde ich sehr gut, aber das reicht nicht. Es ist natürlich gut, wenn man ein Wahlrecht hat, wenn man ein freies Arbeitsausübungsrecht hat, wenn man Studienrecht hat. Ich meine, das sind ja alles Rechte, die sind innerhalb der letzten 100 Jahre erst ratifiziert worden. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, nicht wahr? Das ist eigentlich ungeheuerlich. Also die Geschichte der weiblichen Rechte ist so wahnsinnig jung in unserer Zeit, also so kurz in unserer Zeit. Das heißt, ich dachte mir, es ist gut, diese Rechte alle zu fordern und es ist auch gut, darin weiterzugehen. Ich finde, dass zum Beispiel die Situation alleinerziehender Mütter immer noch nicht ausreichend gelöst ist. Das müsste eine kollektive Aufgabe sein. Da muss noch sehr viel geschehen. Das kann nicht sein, dass die so miserabilisiert werden in unserer Gesellschaft. Das kann nicht sein. Sie sind sozial abgehängt, wenn sie abends nicht mehr fortgehen können, wenn sie kein Geld haben, wenn sie nicht gleichzeitig arbeiten gehen können und das Kind betreuen und so weiter. Also gerade das kleine Kind braucht diese Mutter. Wenn der Vater über alle Berge gegangen ist, kommt er öfter vor, als man denkt. Also das ist alles noch nicht gut gelöst. Und das wiederholt sich viel zu oft heute noch. Also dieser Fall der verelenden Mutter. Also da dachte ich mir, man muss auch, was das feministische Thema angeht, in die höchsten Etagen ausgreifen. Man muss immer metaphysisch denken, man muss normativ denken, man muss maximal denken. Also natürlich habe ich jetzt für meine feministische Praxis oder für mein feministisches Denken dann die Göttinnenfrage gestellt, nicht wahr? Also ich habe dafür sehr viel kritische Fragen geerntet. Ich sagte, was willst du denn jetzt mit den Göttinnen? Aber hallo, wir sind in einem posttheologischen Zeitalter und so weiter. Ich sagte, richtig, ich bin ganz der Meinung. Aber ich finde, die Provokation, die dieser Begriff immer noch auslöst und auslösen kann, unglaublich produktiv. Also wenn ihr euch da so aufregt, wenn man jetzt mit den Göttinnen daherkommt, dann muss man da weitergehen. Warum ist das so verboten? Während die Leute mit dem Gott vielleicht abgeschlossen haben oder so. Ja, posttheologisch, das ist vielleicht ein ganz guter Begriff, aber meine Göttinnen-Idee ist ja auch eine posttheologische Idee. Aber sie ist insofern maximal, als ich finde, dass man sich nicht begnügen kann jetzt nur sozusagen mit soziopolitischen Ideen, sondern dass man verstehen muss sozusagen, wie die ganz großen Bindungen politisch funktionieren. Und deswegen setze ich mich da drauf. Also ich habe wirklich selber jede Mühe, jetzt bei den Göttinnen mir irgendeine Göttin vorzustellen. Also eine antike Figur, die ich jetzt wieder aufleben lassen möchte, das ist nicht meine Idee. Ich denke nicht in der Vergangenheit in der Form, also so, dass ich die wiederbeleben möchte, sondern ich denke sozusagen prozesshaft und philosophisch über die Göttinnen nach. Aber es ist wichtig, dass sie sozusagen zum obersten Register der politischen Theologie gehören.
Gehören sie auch zur Spiritualität? Und welche Form von Spiritualität hat das Denken von Elisabeth von Samsonow?
Also ich bin natürlich eine Ökofeministin. Das heißt, dass für mich die spirituelle Praxis ganz klar eine ökologische Ausrichtung hat. Also ich bin jemand, der auch die Göttinnenfrage in der Welt verankert hat. Also wenn man mich fragt, was für mich die Göttinnen sind, dann sage ich, das ist ein Netzwerk aus allen intensiven Punkten in der Erde. Und daraus beziehe ich jetzt meine Ideen, die beispielsweise folgendermaßen laufen. Also ich bin jetzt gerade dabei, so eine neue Psychologie zu entwickeln, so eine philosophische Psychologie, die erklärt, wie das gehen könnte. Also was das für eine Art von Spiritualität zum Beispiel sein könnte. Das sage ich zum Beispiel, ich sitze Ihnen jetzt gegenüber. Sie denken, das ist Elisabeth Samsonow, aber es ist falsch. Es sitzt hier ein halber Berg und der Rest ist wiedergeteilt in einen Rest von Mensch und ein Teil Adler. Weil ich habe meinen seelischen Stoff, in unserem Berg verankert, in unserem Land verankert.
Das Land der Göttinnen ist ein Eco-Art-Projekt, das ökologischen und ökofeministischen Aktivismus mit künstlerischer Forschung verbindet. Es werden dort Veranstaltungen zu Bodenqualität, Biodiversität, Wasserknappheit und Archäologie abgehalten. Im Umkreis des Territoriums befinden sich Ausgrabungen und archäologische Funde. Seit 2023 gibt es dort einen Archäologieweg, der von The Dissident Goddesses initiiert wurde. Das Dissident Goddesses Network ist ein interdisziplinäres Forschungsprojekt, das die bedeutenden Funde weiblicher Figuren aus Niederösterreich der Früh- und Urgeschichte zum Zentrum hat. In diesem Forschungsprojekt wird die Frage gestellt, was die Funde für unsere Zeit bedeuten, ob und welchen Effekt sie auf die Positionen von heute haben und wie Archäologie, Ökonomie und Ökologie zusammenhängen. Eine Jurte dient auf dem Hügel bei Alberndorf immer wieder als Tagungsort.
Das Land der Göttinnen ist im Pulkautal, in der Zone zwischen Hauxdorf und Alberndorf. Da konnten wir, das ist ein Kollektiv aus Kunstschaffenden und Kulturproduzentinnen, 2020 so etwas über 4 Hektar kaufen, was sehr selten ist. Also es gibt ja überall so regionale Blätter. Und da war dieses Land angekündigt zum Verkauf. Und ich dachte mir, eigentlich fehlt uns Land. Weil gerade hatte eben Friedrich Grinzinger in unserem Göttinnenforschungsprojekt an der Akademie der Bildenden Künste als ein Stargast einen Vortrag gehalten über die Epheser-Göttin, also die Diana von Ephesus. Und da sprach er über den Tempelbesitz, was der Tempel für eine Wirtschaft hatte, dass er auch Refugium war von Exilierten, von politischen Flüchtlingen. Aber dass es eben eine Ökonomie gab, eine autonome Ökonomie, also dass das Land so und so groß war und am Ende des Landes waren diese kleinen Steine überall eingegraben. Hier endet das Land der Göttin von Ephesus. Da dachte ich mir, na gut, sowas brauchen wir eigentlich auch. Und dann konnten wir dieses Land tatsächlich kaufen und wussten aber damals noch nicht, dass wir sozusagen ganz spezifisches Land erworben haben, nämlich eines mit einer unglaublich tiefen Geschichte. Weil wir haben nämlich auf unserem Berg 4 bedeutende archäologische Stätten, die nachweisen, dass 30.000 Jahre lang die Leute diesen Hügel immer wieder besucht haben und offenbar auch so geliebt haben wie wir. Sodass man sich vielleicht erklären hätte können, aha, der Berg ruft wieder seine Leute. Wie sind wir sonst hingekommen? Also der Berg hat seine Leute gerufen, das waren wir. Und ich habe dann gleich gesagt, okay, also die Hälfte meiner Seele kann gleich mal dort hin abfließen. Das ist dort verankert. Also wirklich in dem Sinne, wie Bruno Latour gemeint hat im Terrestrischen Manifest, das neue Kunstwerk wird sein, sich an ein Territorium zu binden, richtig an ein Territorium zu binden. Das würde man so etwas wie ein Kontinuum des Körpers machen. Also deswegen kann auch die Beseelung kontinuierlich gehen. Also ich und mein Berg, wir sind eins und meine Seele und die Seele des Berges auch.
Kurz war diese Einheit bedroht, doch dann kam ein Adler und rettete das nunmehrige Habitat.
Der Adler, den haben wir jetzt natürlich dringend gebraucht, weil es sollte eine Großindustrie dort errichtet werden, in unmittelbarer Nähe unseres Parlamentes. Wenn Sie die Situation kennen, werden Sie sofort sagen, es ist dort unmöglich, weil es ist die einzige Erhebung weit und breit, dieser Buchberg mit seinen 3 heiligen Gipfeln. Und alles, was dort herum angeordnet ist, das Pulkautal, ist auf diesen Berg hin abonniert. Das heißt, man kann ohne diesen Berg überhaupt nicht irgendwo hinschauen. Der Berg ist unser Horizont, den wir täglich sehen und wir lieben den. Wir kennen ihn auswendig, können ihn im Schlaf nachzeichnen. Und wenn dieser Berg, also ich sage jetzt Berg ganz frech, ja, ich komme ja gerade aus Bayern und bin durch Salzkammergut gefahren, da stehen wirkliche Berge. Unsere Berge sind ja im Weinviertel 200 Meter hoch, jetzt vom Fuß ausgerechnet, des Berges 200 Meter hoch. Und darauf sollen dann 250 Meter hohe Windmühlen stehen. Das ist das Ende, nicht wahr? Außerdem habe ich angefangen, auch zur Luft so ein Verhältnis zu haben, wie so ein antiker Dämonologe, der da dachte, ja, aber die Luft, bitte sehr, das ist doch Geist, oder? Ich meine, wir atmen die ein, die belebt uns, wir sprechen und die Luft trägt jetzt meinen Ton in dieses Mikrofon und an ihr Ohr. Also die Luft ist voller Vögel, das sind die Gedanken der Erde. Also das Territorium produziert diese Gedanken in Gestalt dieser Vögel. Also ich habe angefangen, die Luft zu verteidigen. Und man hat mir dann schnell gesagt, in einer Konferenz, die wir, eine Protestkonferenz, Audienz muss ich vielleicht sagen, die wir bei der Landeshauptfabrik der Mikl-Leitner bekommen haben, ja, man kann jetzt nichts machen. Es gibt jetzt ein erneuerbaren Beschleunigungsgesetz. Und das Einzige, was hilft, ist der Artenschutz. Ihr braucht einen Adler. Ich fahre dann mit dem Umweltanwalt den Lift wieder runter von dieser Sitzung in das Erdgeschoss und sage, wir brauchen einen Adler. Wo nehmen wir jetzt einen Adler her? Ja. Und es hat sich dann alles Mögliche so gefügt, wie es dann in solchen Fragen es sich fügt. Wir haben dann gesagt, unser Land wird sich selbst schützen, weil wir unser Land kennen und das Land der Göttinnen, da vertrauen wir jetzt mal hundertprozentig drauf, ist mit den intensiven Punkten an anderen Stellen der Erde so verbunden, dass es das tut, was es braucht, nämlich sozusagen freisetzen, was es braucht. Und es war dann tatsächlich so, Seeadler hatte man schon gesehen in dem Gebiet, wurden aber erfolgreich verjagt vor 2 Jahren durch eine brutale, illegale Horstfällung. Und plötzlich, mit Hilfe eines Freundes, der in der Gegend von Pulkau, das ist ja viel weiter westlich, einen Adler gesehen hatte, der mir beigebracht hatte, wie man die Adler beobachtet, habe ich plötzlich gesehen, dass die Adler anfangen, zu unserem Berg zu fliegen. Das waren jetzt aber die Kaiseradler. Und da dachte ich mir, ich muss jetzt mit meinem alten Jeep da mal hinfahren, wo ich gesehen habe, von weit mit einem super Fernglas, wo die hinfliegen. Und ich fahre da hin, irgendwie in meiner klapprigen Kiste auf den Berg und stehe unter einem Baum, mache die Tür auf, steige aus und da sitzt über mir im Baum der Adler, der Kaiseradler. Und dann haben wir natürlich angefangen, wie verrückt zu beobachten. Das heißt, wir haben diese Frage ausgedehnt zu einer riesigen kollektiven Frage da jetzt in dem Pulkautal. Das heißt, wir haben 70 Leute in einer Greifvogel-Beobachtungstaskforce auf WhatsApp. Wir haben die Buchbergschutzengel, nochmal 70 Leute, die dann alles beobachtet haben, geschützt haben, Störungen versucht haben zu melden. Also es wurde ja den ganzen Winter auch Holzarbeiten gemacht. Wann kann der Adler nisten? Der fing am 9. Februar an, Nistmaterial zu tragen. Die Adlerin. Und sie hat am 4. April angefangen zu brüten und jetzt sind die Jungen geschlüpft. Das heißt, wir sind gerettet.
Und was hat uns die Kunst der Vergangenheit, was haben uns die Göttinnen, und Niederösterreich ist ja besonders reich an Göttinnen, in der Kunst von heute zu sagen?
Also das ist jetzt genau das Experiment, das wir gerade machen, dass wir das besser erkennen können und stärker herausfinden. Ich gehe davon aus, dass die Kunst ein Kontinuum ist. Und ich gehe auch davon aus, das ist vielleicht schon mal die erste Hypothese, dass diese Funde Kunstwerke sind. Das ist aber schon eine freche Hypothese, weil die Archäologie hat das nicht unbedingt affirmiert, weil die Archäologie sehr vorsichtig ist, auch mit gewissem Recht. Und die Funde zunächst eingeordnet hat in alle anderen Funde, also alles, was jetzt irgendwie sozusagen menschlich artefaktartig gemacht ist, Werkzeuge, auch raffiniertere Werkzeuge, figürliches, nicht figürliches, theriomorphes, also tierförmiges und so weiter, alles sozusagen in eine Ebene getan und vor allen Dingen rausfinden, wo, wie alt ist es, aus was besteht es und so weiter. Das heißt, es sind ja keine Kunsthistoriker, sondern es sind Archäologen. Das heißt, wenn man dann als Künstler oder Kunsthistoriker das nochmal betrachten möchte, würde man wahrscheinlich zu anderen Schlüssen kommen. Und die Schlüsse sind ja auch gezogen worden mehrmals, weil das Lustige ist ja eigentlich, dass diese Funde erst vor, sag ich mal, allerhöchstens 150 Jahren das Licht der Welt erblickt haben. Das klingt jetzt so lustig, ja, weil sie waren ja die ganze Zeit schon auf der Welt, aber nicht sichtbar. Also verborgen in ihren Krypten, wo man sie dann natürlich auch nicht sehen und nicht erkennen konnte. Das heißt, eigentlich ist die Fundgeschichte dieser relevanten Archäologiker die Genese dessen, was wir als moderne Kunst betrachten. Ich habe das natürlich jetzt andauernd gesehen und war eigentlich vollkommen von den Socken, dass die wichtigen modernen Bildhauer, übrigens auch die Maler, wie gebannt auf diese neuen Funde gestarrt haben, die zu ihrer Zeit sozusagen ausgegraben worden sind. Und sie haben sich auf die bezogen. Es gab sozusagen 2 große Bewegungen, die Moderne so hergestellt haben. Die eine ist der Exotismus, also dass man Dinge aus der Südsee oder aus anderen Kontinenten unglaublich spannend und interessant findet. Oder dass man eben das Archäologische so spannend und interessant findet. Und da sieht man, dass die erste Rezeptionswelle, das sind alles die wichtigen Männer gewesen der Zeit. Egon Schiele zeichnet an da und die Venus von Willendorf, das weiß ja kein Mensch. Und sein Spruch, die Kunst ist urewig, kommt daher aus seiner Faszination für die Archäologiker. Der hatte die archäologischen Bücher, die wichtigen seiner Zeit, und hat da abgezeichnet. Aber wie?
Auch Picasso.
Picasso natürlich, Hans Arp, Brancusi, ganz wichtig, Henry Moore. Henry Moore hat das gesamte plastische Vokabular entwickelt aus seiner Faszination für archäologische Funde. Das ist die erste Welle, die ist sehr männlich. Naja, gab ja auch kaum berühmte Frauen. Puh, ist ja nicht so schwer gewesen. Aber dann, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, 60er, 70er Jahre, sieht man, dass eine große neue Welle der Rezeption sich aufbaut. Das sind die feministischen Künstlerinnen. Die sagen, hey Leute, das sind unsere Referenzen, die nicht nur beweisen, dass wir eine Geschichte haben, eine weibliche Geschichte. Ja, weil das Lustige ist ja, dass wirklich 99% der anthropomorphen Figuren sind ja weiblich, nicht wahr? Also wenn jetzt noch einer sagt, dass das nichts auszusagen hat. Also die Feministinnen haben sofort gesagt, wir ziehen jetzt mal den Schluss, das sagt etwas aus. Die Geschichte war die längste Zeit weiblich, schwerpunktmäßig weiblich. Und wir wiederbeleben sie jetzt.
Unweit des Göttinnenlandes steht der Streckhof. Dort in Hartres hat Elisabeth von Samsonow Atelier und Werkstatt, Hexenküche und Ideenstube, betreibt eine Landwirtschaft, heißt Künstlerinnen und Künstler willkommen und pflegt ihr weit verzweigtes Netzwerk, verknüpft Wissenschaft und Kunst. Wie sieht so ein Tag von ihr aus?
Ich stehe auf. Dann mache ich mir einen Tee. Ohne Tee geht gar nichts. Wahrscheinlich ist der Tee überhaupt meine, wie sagt man, meine Droge. Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass der Tee die Gedanken produziert oder so. Müsste man mehr über Tee noch nachforschen. Aber der Tee ist wirklich eine herrliche Philosophendroge, glaube ich. Dann sitze ich und denke erstmal gleich in der Früh mit einem Buch.
Wie viel Uhr?
6:30. Da sitze ich dann so eine gute Stunde. Also das gefällt mir auch immer so, weil das Sitzen wird ja von den Buddhisten irgendwie so als eine gute Übung betrachtet. Sitze ich dann mit meinem Buch, da kommen die Katzen dann auch meistens zu mir, die finden das immer ganz toll. Und ich glaube dann, dass die Katzen diesen Moment auch irgendwie verstärken können oder sie begleiten es so gut. Und dann geht die Raserei los. Also dann läuten die Telefone, dann muss ich irgendwas gießen, schneiden, muss in die Werkstatt. Im besten Fall hätte ich vielleicht noch ein paar ruhige Stunden, wo ich in die Werkstatt gehe. Das wird wahrscheinlich jeder Künstler, jede Künstlerin bestätigen, dass man dazu Ruhe braucht, sehr konzentriert sein muss. Länge mal Tiefe ist die Sache. Kann auch kurz sein und sehr konzentriert. Aber verplempert man den ganzen Tag, um etwas zu verhauen. Dann bin ich natürlich also mit dem Göttinnenland sehr beschäftigt. Also ich habe ja Plantagen, die gepflegt werden müssen, und einen riesigen Garten und auch anfällige Bäume, wie zum Beispiel die Mandeln und die Granatäpfel. Also ich gehe ja schon so immer in die Zukunft und versuche irgendwie Sachen dort anzubauen, die klimafit sind und die das trotzdem das Land reich machen und gut besetzt halten. Und dann gehe ich mittags, was die beste Zeit ist, mit dem Fernglas auf das Göttinnenland und beobachte den Adler. Und er zeigt sich mir immer sofort, sofort. Dann gehe ich nach Hause, dann räume ich auf, dann beantworte ich die E-Mails, dann schreibe ich noch an irgendwas herum. Ich schreibe wieder gerade ein neues Buch über diese neue Psychologie. Das Buch heißt Konfusion. Also ein produktiver Begriff, der also von Leibniz und Baumgarten sehr gut besetzt worden ist. Also nicht so, wie wir das jetzt uns denken, dass das irgendwie schlimm ist, sondern sehr, sehr gut besetzt. Und ich suche jetzt eigentlich noch so nach theologischen Referenzen, ob Diffusion, Konfusion irgendwie vielleicht bei Thomas von Aquin oder solchen Leuten irgendwie dann auch in den Theologiker vorkommt. Kommt auch vor, tatsächlich. Und dann halt noch in diesen technischen oder naturwissenschaftlichen Texten zur Lithiumfusion. Also ich versuche herauszufinden, ob es nicht so einen Paradigmenwechsel geben könnte von der Spaltung in die Fusion. Und das würde ich philosophisch irgendwie vorbereiten wollen mit meiner Psychologie und technisch begleiten. So. Also ich muss immer viel lesen. Meine liebe Mitarbeiterin bringt dann immer einen ganzen Caddy voll Bücher. Die muss ich dann irgendwie so reinschlürfen und dann halt irgendwie gleich finden, was relevant ist.
Hast du eine journalistische Arbeit?
Ja, ist es. Ja, auf jeden Fall. Also Forschung. Forschung und Kompilation. Ja, und dann kommt vielleicht noch wer. Und wenn es gut geht, gibt es noch am Abend Spaghetti mit netten Leuten oder irgendein Dings. Aber ich gehe ehrlich gesagt gar nicht so gern aus. Oder ich habe immer ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht auf alle Eröffnungen gehe. Weil es ja so anstrengend ist, der Tag wird so lang. Aber ich liebe natürlich das, was der Wien auch alles bietet an Veranstaltungen und so weiter. Und dann fange ich ungefähr so um 8 noch mal einen zweiten Tag an. Der dauert dann ungefähr bis 2 in der Früh. Da wird eigentlich eher programmiert, mache ich Diagramme, wie ich das anordnen könnte, was ich da so destilliert hätte aus den Büchern.
Ich freue mich auf Ihr Buch.
Dankeschön, es ermuntert mich sehr, weiter zu schreiben.
Elisabeth von Samsonow bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint, in Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion des österreichischen Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten. Im nächsten Kunst im Gespräch-Podcast gibt Hanna Rieger anlässlich ihrer Ausstellung im Stift Melk Art Brüt Künstlern eine Stimme.
Ich bin ja, glaube ich, die einzige Sammlerin, die 2 Trilogien von Oswald Schirtner hat. Hier haben wir Sonne, Mond und Stern. Das ist natürlich ganz wunderbar, weil es so den weiten Horizont dieses Guckinger Stars zeigt. Aber, und das ist schon verpackt für meine Ausstellung in Melk, ich habe eine 2. Trilogie mit Obst, die wir dort in Melk sehen werden.
Auf bald. Sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.